Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Vielleicht steht ja in Ihrem Küchenschrank ein Gloria-Handrührgerät oder Multiboy, der Lebensmittelzerkleinerer. Diese und andere DDR-Haushaltsgeräte haben die DDR an sich schon überlebt und halten bestimmt bis in alle Ewigkeit. Manchmal kann man sie auf Flohmärkten erstehen. Secondhand. Wer Glück hat, firsthand von den Eltern oder Großeltern. Die Moderatorin und Journalistin Aline Aboud, mein heutiger Gast, hatte dieses Glück. Sie selbst kam 1988, also sehr kurz vor Mauerfall, in Ost-Berlin zur Welt. Die Mutter Ost-Berlinerin, der Vater aus dem Libanon. Aline studierte in Leipzig, machte ein Volontariat beim Bundestag und landete schließlich über ein Casting vor der Kamera. Als Moderatorin kennt man sie heute aus dem MoMA, von Funk, der Tagesschau oder aus den Tagesthemen. Und früher, als Kind? Ihre Sommerferien rochen nach Hummus, labberigen Pommes und Meerwasser. Wir sprechen über Seeigel und Wasserkefir, leckere Quarkkeulchen und Diesel. Diesel? Ja. Kennen Sie nicht? Ah, das ist vielleicht ganz gut so. Also das ist Cola mit Bier. Lassen Sie vielleicht besser die Hände davon. Liebe Aline, herzlich willkommen.
Hallo.
Ich bin sehr gespannt und vor allen Dingen möchte ich, dass du ein paar Sachen auf Arabisch sagst.
Oh Gott.
Libanesisch kann ich ja sagen. Also ich habe schon gelernt, dass Libanesisch eine Art Dialekt des Arabischen ist.
Ein Dialekt.
Und du hast mal in einem Interview gesagt, wenn du Arabisch sprichst, ändert sich auch gleich dein Temperament ein bisschen.
Ja, naja, ich meine, ich weiß ja nicht, wie es klingt für jemanden, der nicht Arabisch kann. Dann sagen die Leute ja meistens immer, es klingt so hart und so kehlig und so. Ich weiß nicht, wenn du mal Arabisch gehört hast oder so.
Ja.
Und viele sagen dann auch immer, die Menschen schreien so. Was natürlich lustig ist. Man ist schon sehr laut, wenn man Arabisch redet. Aber ja, ich... Wenn man irgendwie sauer ist, das ist dann schon sehr, also ich habe auch immer gemerkt, dass ich viel mehr gestikuliere und also dass du sozusagen den ganzen Körper mit benutzt, finde ich, ja.
Okay, also wir werden die beiden Alins in dir, also es sind ja mindestens zwei Alins in dir, die wir hier wahrscheinlich dann kennenlernen. Du bist ja auf den letzten Metern der DDR in Ost-Berlin geboren worden. Deine Mutter ist Ost-Berlinerin, deine Großmutter kommt aus Sachsen-Anhalt, dein Großvater kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, dein Vater kommt aus dem Libanon und dessen Eltern auch aus dem Libanon,
frage ich? Ja.
Okay, gut. Dann kann man diese Gewürzmischung, die es sein könnte, auch ein bisschen nachvollziehen, denn Kultur wird ja oft übers Essen transportiert. Und da gibt es ja waghalsige Experimente und vielleicht auch Mischungen. Da werden wir uns auf deine Spuren begeben und mal gucken, was wir von dir lernen können. Ich habe diesen schönen Satz gefunden, deine Sommerferien rochen nach Meerwasser, labberigen Pommes und Hummus. Mhm. Aber du hast Hummus gesagt, das ist wahrscheinlich die richtige Aussprache.
Ja, Hummus.
Hummus. Okay, wir sagen immer Hummus. Ja, es ist ja
ich sag dann immer, das mit den Regenwürmern oder wie?
genau. Weißt du, was heißt Hummus?
Kichererbse.
Das ist einfach die Übersetzung von Kichererbse. Das ist einfach.
Ja.
So, Meerwasser, wie Meerwasser riecht oder schmeckt, das kennen hoffentlich die meisten von uns. Labrige Pommes kennt man irgendwie auch. Sind das die frischen, die nicht gut sind oder sind das die alten?
Nee, das ist eigentlich, also im Libanon muss man dazu sagen, und ich weiß gar nicht, ob das sogar auch in umliegenden Ländern so ist, aber selbstgemachte Pommes zu jedem Gericht oder zum Mittag, zum Abend ist Standard im Libanon. Und die werden selbst gemacht. Also wirklich selbstgeschälte Kartoffeln und dann wirklich frittiert im heißen Öl. Das geht auch irgendwie rucki zucki. Also für mich gehören Pommes zum libanesischen Essen dazu. Und
immer schon, auch als du Kind.
Ja, ja, also das gehört einfach dazu und das hat auch schon meine Oma immer gemacht. Also ich meine, das ist natürlich schon ein Relikt, wenn man so will, der westlichen Welt, der USA. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das in den 80ern schon gemacht hat, aber sag ich mal, ich glaube, mein Vater kannte das eigentlich auch schon. Also das ist, oder vielleicht auch der französischen Welt, auch wenn die jetzt, ob die jetzt Pommes essen, aber ich glaube, da gibt's das sogar auch in der Art. Aber das ist schon, glaube ich, so ein Ding, was aus Europa oder vielleicht auch aus den USA kam. Und am Meer gibt's die natürlich auch. Und sie werden einfach auch schnell lapprig, wenn du dann mit so meerwassergetränkten Händen diese Pommes einfach isst am Strand. Aber natürlich kann man jetzt sagen, das ist ja furchtbar, das schmeckt doch gar nicht. Aber das ist eben das, was es manchmal so ausmacht, ne? Und dort gab's dann immer, oder gibt's immer noch, so typisches Sandwich mit diesem libanesischen Fladenbrot, was vielleicht manche kennen, und dann eben diese Pommes mit drin und dann Soße und dann Gewürzgurken oder so eingelegter Rettich und dann je nachdem, ob du jetzt noch irgendwas dazu, Hühnchen oder so, und das so eingewickelt, und dann hast du eben diese, ja, du kommst dann eben gerade aus dem Meer und bist halt voller Wasser und dann wird das so weich, aber das sind halt so die Erinnerungen, die man dann auch ans Meer hat und mit der Kombi, und das ist toll.
Wie warm ist es denn da so durchschnittlich? Was würdest du sagen?
Ja, also im Sommer ja schon so an die 30 Grad. Also wenn nicht sogar manchmal doller. Mhm. Aber es ist oft sehr windig, was natürlich das ganze Empfinden dann wieder ein bisschen angenehmer macht, wenn man so will, weil es dann einfach natürlich ein bisschen frischer ist. Und dann hast du diese Meeresbrise. Also es ist ja, Libanon liegt ja direkt am Meer. Und wir wohnen auch, also meine Familie wohnt auch direkt am Meer. Und wenn du im Gebirge lebst, dann ist es natürlich auch nochmal ganz anders. Und da ist es ja teilweise so, dass es wirklich richtig kalt werden kann nachts und regnet und neblig wird. Also ich habe tausende Bilder, weil ich habe 2018, 19 sogar mal Reiseleitung gemacht, aus Spaß, so hobbymäßig für eine Organisation, und habe dann Deutsche durch Libanon geführt, so ungefähr. Und dann waren wir in einem Gebirge in so einem Hotel und man guckte vom Balkon raus und man sah nichts, war alles voller Nebel, das war abends. Am nächsten Morgen wachst du auf und du siehst einen wahnsinnig tolles, sonniges Valley, also wirklich so eine richtige Schlucht, weil einfach dieser Nebel weg war. Und so ist es häufig im Gebirge. Und ich habe da immer meine Mutter so im Kopf jedes Mal, wenn wir im Libanon sind und waren, die friert auch bei 40 Grad, ich weiß nicht, die ist so eine Frostbeule, aber gerade dann im Gebirge, meine Mutter sah aus wie bei minus 10 Grad in Deutschland. Also es ist schon immer ganz lustig. Aber es kann auch echt frisch werden. Ja.
Und wenn du deine Augen schließt, vielleicht musst du das ja auch gar nicht, weil du deine Fantasie darum bittest, dir mal drei typische Lebensmittel für den Libanon und für deine, sagen wir mal, Kindheit im Libanon oder die Ferien, die du dort verbracht hast. Welche drei Lebensmittel sind das? Ist bestimmt ein Fisch dabei oder gar nicht unbedingt?
Doch, und zwar Bizre heißt der. Das sind so ganz kleine Fische. Ich glaube, das kennen, glaube ich, viele, die entweder auch aus dem Mittelmeerraum kommen oder, also ich habe das auch, glaube ich, wo habe ich das schon mal gegessen, in Kroatien und in Griechenland. Also das ist, glaube ich, so ein Fisch, der einfach im Mittelmeer existiert. Das ist so ein ganz kleiner Fisch und der wird dann frittiert und dann sieht das eben aus wie so Fischpommes.
Wie so Sardellen oder?
Nee, es sind nicht, die sind ja, glaube ich, ein bisschen größer. Der ist wirklich ganz, also sehr, sehr klein und den kannst du so in Schwärmen fangen, was ich auch mal mit meiner Familie gemacht habe. Da war auch noch mein Opa dabei, als er noch lebte, und es war furchtbar, weil man kann die nur fangen in der Dämmerung. Bedeutet, dass du umgeben bist von Schwärmen an Mücken. Wir sahen aus, wirklich wie Streuselkuchen, und aber das sind so Erinnerungen, die du dann halt hast, ne? Und dann hast du aber eben so eine Massen an diesen kleinen Fischen, und weil die in der Dämmerung eben ans Ufer kommen, und die frittiert man dann. Und ich habe auch Verwandten, also der Cousin von meinem Vater ist oder betreibt eins der besten Fischrestaurants in ganz Libanon. Ich habe einfach die kurzen Dienstwege, sage ich jetzt immer, oder Wege, und kann das mir immer wieder zuführen, weil das sind echt so Sachen, die esse ich ja auch nur da, ne? Und also das sind jetzt diese Fische, und dann sind's Mandeln, frische Mandeln, also nicht jetzt das, was wir hier in Deutschland kennen, die geräuchert sind oder blanchiert oder.
Wie schmecken frische Mandeln?
Frisch, also es ist Also es ist so ein bisschen wie wenn du diese, wie heißen die, sind das die blanchierten Mandeln, wenn die so ganz weiß sind ohne die Haut? Mhm. Im Grunde so. Also du hast ja im Grunde dann die ganze Frucht, die ist grün, das ist so ein, ja, so eine grüne Frucht und dann musst du wirklich die richtig aufknacken wie bei einer Nuss und also dann kommt diese kleine, die man ja auch kennt, Frucht zum Vorschein. Da musst du da aber nochmal die Haut abmachen. Das, dieses, was dann eigentlich später, wenn es geräuchert wird oder was dieses Braune bildet. Mhm. Und wenn sie aber frisch sind, machst du das ab, weil das giftig ist. Ich glaube, da ist auch Blausäure, aber keine Ahnung was. Und das ist schon deswegen toll, oder diese Frucht ist deswegen schon toll, weil es einfach nur Spaß macht, dieses Knacken und Aufmachen und Sammeln. Und meine Cousinen und Cousins, wir haben da immer so Wettbewerbe gemacht, wer kann schneller so und so viele Mandeln knacken und sammeln. Und mein Opa hat das dann immer gemacht. Und das sind auch so Erinnerungen, die ich mit meinem Opa vor allen Dingen habe. Und weil der die immer mitgebracht hat und wusste, dass ich die mag. Und die gibt's auch nicht immer. Die gibt's meistens so im Frühjahr, im Mai, im Juni, wenn eben dann alles blüht und frisch ist und ja und ich
und auch wirklich ungesalzen. Das ist dann
genau
diese unschuldige, ihre Haut beraubte.
Ja, ich kann gar nicht sagen, wie die schmeckt. Das ist so, das hat ein eigenes, man muss das, ja, ich bin schlecht bei sowas zu beschreiben. Das ist einfach eine, also wie eine Mandel ohne Haut, aber also viel, viel frischer. Ich weiß nicht, ich anders, ist was knackig natürlich, klar.
Okay, wir haben Fisch, wir haben die Mandel. Was wäre das dritte Lebensmittel für den Libanon?
Also jetzt schon spontan wären es auch die Pommes. Weil ich meine, als Kind und Jugendliche, du liebst Pommes. Mhm. Pommes früh mittags abends. Also
hast du die mit Ketchup immer gegessen? Oder
nee, die habe ich so gegessen. Die gab's so. Und also es gab natürlich auch Ketchup, aber ich finde, das funktioniert immer so. Und weil man muss ja dazu sagen, wie gesagt, Pommes gibt's ja wie als Beilage. Das heißt, du hast natürlich dazu noch andere Sachen gegessen. Zum Beispiel Hummus, zum Beispiel Tabbouleh. Das ist so ein Petersiliensalat, der auch sehr bekannt ist. Mhm. Der ja also wirklich voller, eigentlich fast zu 90% nur aus Petersilie besteht und Tomaten. Und das zusammen schmeckt ja dann gut. Mhm. Und mehr brauchst du manchmal gar nicht. Und dann gibt's vielleicht irgendwo noch eine Fleischbeilage oder einen Fisch oder sowas. Und das war's schon. Und ich glaube, deswegen kann ich hier in Deutschland auch keine Pommes essen, weil die natürlich nicht
die schmecken viel selbst zu gut. Gemacht
sind. Ja, genau, sind nicht labbrig.
Viel zu knusprig und
ja, viel zu dick und genau. Und es schmeckt schon anders, wenn die dann dort gemacht sind und ja.
Gut, dann springen wir jetzt ins Land der Kälte zu deiner Mutter. Springen wir noch in die DDR und dann später oder wenig später eigentlich nach Ostberlin. Da hat sich ja auch nach der Maueröffnung ist natürlich ziemlich schnell ziemlich viel passiert im Hinblick auf Konsum und auf Lebensmittel und so weiter. Aber eben längst noch nicht alles. Und bestimmte Dinge haben sich auch bis heute nicht geändert. Also in Berlin jedenfalls. Es gibt auch Supermärkte nach wie vor, die sich nach wie vor auf ostdeutsche Produkte spezialisiert haben oder zumindest so diese Vorliebe nach wie vor bedienen. Es gibt bestimmte Produkte, die es im Westen nicht gab, die Wiedervereinigung überlebt haben. Ich denke da an diese unglaublichen Butterkekse, diese dunklen.
Otello.
Oh, die sind aber sehr lecker.
Bautzner Senf.
Bautzner Senf beispielsweise, genau.
Hallorenkugeln.
Die habe ich Fieber. Einmal Halloren.
Halloren?
Nein, du hast es richtig, aber ich habe hier richtig nicht böse Post bekommen. Das war Halloren. Immer noch wohl. Ja, klar. Naja, Halloren hätte ich jetzt gesagt, aber ich weiß es inzwischen natürlich besser. Und wenn du jetzt also sagst, so die typischen drei Lebensmittel deiner Kindheit, was fällt darunter?
Das finde ich tatsächlich gar nicht so leicht. Ich meine, ich glaube, Nutella zählt natürlich auch dazu. Das ist halt so ein. Ja, wenn du so in den 90ern groß geworden bist, sind die meisten mit Nutella groß geworden. Aber bei uns gab's auch oft Nudossi. Aber es ist ein anderer Geschmack. Es ist einfach so. Und ich glaube, das kann jeder bestätigen. Es sind eher so Gerichte, mit denen
ja, gerne.
Also glaube ich, also meine Mutter hat zum Beispiel, das ist halt auch so ein typisches Ostgericht, Quarkhäulchen gemacht viel. Ne? Also ich habe das, glaube ich, bei einem anderen Podcast auch mal erzählt und dann wurde mir gesagt, ach, diese Kugeln vom Rummel. Und dann meinte ich so, nee, genau die nicht. Also diese Quarkbällchen, die man so auf dem Rummel kennt oder so.
Weiß die nicht, ob du die ziemlich kann. Lecker finde.
Ja klar, die sind super.
Oh, super, aber du meinst so Pancakes-artige,
genau,
ne? Wie macht man die?
Eigentlich ist das total einfach und die sind super gesund, weil die bestehen eigentlich zu 90% aus Magerquark. Und das sind ja auch günstige Lebensmittel.
Und der Rest?
Der Rest ist Mehl, ein bisschen Mehl. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viel. Das ist alles nach Gefühl, wie man es so kennt. Ich glaube, ein oder zwei Eier und ein bisschen Salz und ich glaube sogar manchmal ein bisschen Zucker, je nachdem, einfach nur für die Balance. Und meine Mutter, den Tipp erzähle ich jetzt, obwohl der jetzt nicht so schön ist, aber meine Mutter macht sogar noch ein bisschen Buchweizenmehl rein, damit es noch knuspriger wird.
Warum ist das nicht so schön?
Na, weil man doch so seine Tricks nicht verrät.
Ach so, doch solche Tricks verrät man. Deswegen ist ja auch Toast Hawaii so. Ne? Genau. Natürlich, da erfährt man, worum es wirklich geht.
Also Buchweizenmehl. Also ich finde, den Eigengeschmack mag ich nicht so. Ich bin nicht so der Buchweizen-Fan, auch wenn ich ganz ab und an mal Galette esse, also diese französischen Buchweizen-Crêpe. Aber irgendwie mag ich diesen Eigengeschmack nicht so. Aber wenn man es ein bisschen reinmacht, dann geht das.
Und dann wird es knuspriger.
Genau, genau. Und dann hast du halt so eine Masse und also es ist wirklich ganz einfach, haust es einfach zusammen und mixt das und dann lässt du es, weiß nicht, vielleicht nur so eine Viertelstunde stehen und dann hast du wie so eine Pancake-Masse, die ein bisschen fester auch ist oder fester, also jetzt nicht so flüssig sein sollte und dann machst du es einfach wie bei Pancakes, also haust halt ordentlich Öl rein, heiße Pfanne, aber auch nicht zu heiße, weil sonst braten die zu schnell, also werden die zu schnell schwarz, ja so mittlere Temperatur, weil ich habe, wie du merkst, schon sehr oft verbrannte Quarkhäutchen gemacht.
Du sprichst auch gar nicht über braun, du bist gleich bei schwarz, das geht dann irgendwie ziemlich schnell.
Also ich mache die sehr oft oder sehr gerne, gerade klingt jetzt auch wieder komisch, aber für meine Wessi-Freunde, weil ich immer versuche, die Leute davon zu überzeugen, dass sie einfach viel geiler sind als normale Pancakes, weil ich sage jetzt mal, diese amerikanischen Pancakes bestehen ja eigentlich nur aus
Mehl und Backpulver.
Also eigentlich schmecken sie nach nichts, weil es ist eigentlich nur Luft und Mehl und Backpulver.
Naja, und je nachdem. Naja. Okay,
gut.
Je nachdem.
Ja, aber du musst erstmal was drauf machen, ob es eine Soße ist, ob es Früchte sind, ob es was Herzhaftes ist, damit es schmeckt. Das Coole an diesen Quarkhäulchen, also Ossi-Quarkhäulchen ist, also das Originalrezept ist ja sächsisch, also sächsische Quarkhäulchen, da sind noch Rosinen drin, was ich aber nicht so mag.
Ich habe bei Rosinen fast das Gefühl gehabt, dass du das ein bisschen sächsisch gesagt hast.
Rosinen? Also ich habe überhaupt kein Problem, so ein bisschen sächsisch zu reden.
Nee, du
also,
magst das Sächsische ganz gerne. Ne?
Ja, ich habe 5 Jahre in Leipzig gelebt, also das ist überhaupt kein Problem.
Also im Originalrezept gibt es noch Rosinen dabei?
Genau, und ich weiß nicht, und du isst es natürlich mit klassischerweise mit Apfelmus bei uns dann immer aus dem Spreewald.
Ich würde Apfelstückchen versuchen da rein.
Das habe ich dann häufig gemacht, genau. Aber das ist, sag ich mal, so das klassische Apfelmus. Und weil du kannst die im Grunde so essen, ohne Beilage, weil sie ja nach Quark schmecken und einfach sehr so einen säuerlichen Geschmack haben. Und das finde ich, die Dinger schmecken so schon sehr lecker.
Und Magerquark ist okay? Also man kein Vollfett?
Nee, also ich weiß nicht, ob es geht bestimmt auch mit Vollfett, weil es Fett bindet und ist ein Geschmacksträger. Aber ich kenne es nur mit Magerquark. Und das ist natürlich für alle Menschen, die sich um ihre Fitness und Körperfülle kümmern, ist es super.
Very low carb.
Ja, also oder einfach proteinreich. Ne? Mhm. Und es sättigt aber richtig gut und es macht einfach auch richtig Spaß, die zu essen.
Wenn du dich an die ersten, weiß ich nicht, 10, 12 Jahre deiner Kindheit erinnerst, eure Wohnung oder Wohnungen, wo habt ihr gegessen? Was waren das für Räume? Habt ihr in der Küche gegessen?
Ja, auch. Also gerade morgens, wenn ich also zur Schule musste oder meine Eltern arbeiten gingen, dann lief eigentlich alles in der Küche ab. Eine kleine Küche, alles sehr eng, aber es hat völlig ausgereicht. Ich bin ja auch Einzelkind, dadurch war es jetzt auch nicht so voll. Aber ja, das war, also morgens war meistens Küche und sonst wirklich im Wohnzimmer, ja.
Deine beiden Eltern sind berufstätig, aber dein Vater als Fotograf könnte ich mir vorstellen, freiberuflich oder ist der irgendwo angestellt gewesen?
Nee, der war eigentlich hauptsächlich angestellt gewesen. Der war nach der Wende, also Schloss Köpenick damals und dann später im Pergamonmuseum ganz lange.
Aha.
Und hat da das Archiv geleitet. Also ganz toller Arbeitsort, weil ich da auch die Kindheitserinnerungen sind, dass ich da häufig dann natürlich im Hintergrund irgendwie in diesen Räumen umherlief und da überall irgendwelche verschrumpelten Mumien lagen und sowas. Also
verschrumpelte Mumien?
Ja, also weil es ja islamische, wie heißt das da, Abteilung und so weiter, das war total spannend, ja.
Deine Mutter, ich will es jetzt unbedingt richtig sagen, ist Diplom-Ingenieurin für Pharmazie.
Ja.
Und musste wahrscheinlich dann auch morgens aus dem Haus.
Mhm.
Habt ihr zusammen gefrühstückt?
Ja, meist, ja doch.
Mhm.
Ja, es war ja eigentlich immer so ähnliche Zeit. Oder meine Mutter hat dann auch irgendwas sonst fertig gemacht. Die ist ja dann immer noch früher wach gewesen häufig. Oder auch mein Vater hat irgendwas gemacht. Also eigentlich, ja, es war schon immer so ein Miteinander und genau, ja.
Was ist ein für Sie typisches Lebensmittel? Was würdest du sagen?
Von meiner Mutter. Mhm.
Was liebt sie?
Also jetzt vielleicht nicht von damals, aber eigentlich jetzt schon sehr lange Wasserkefir.
Wasserkefir.
Oder heißt das so? Ja, dieser Pilz.
Ja.
Ja, denn genau, Wasserkefir, nicht dieser Kombucha, sondern Wasserkefir. Der steht seit, also sowas lebt ja wirklich Jahrzehnte. Sie hat auch mir mal irgendwann mal ein bisschen von diesem Pilz mitgegeben, aber bei mir ist er irgendwann eingegangen.
Also lebt er nicht Jahrzehnte?
Ja, also
du
nicht bei mir.
Du hast es geschafft, ihn zu killen.
Genau. Aber das ist so wie mit diesem Hermannkuchen. Kennst du den, den man ja so
weiter... Es gibt den Sauerteig auch.
Genau, den man dann so geben kann und verschenken kann, und so ist das mit diesem Kefir. Den hat sie, also ich weiß, es sind aber bestimmt tausend andere Lebensmittel, aber meine Mutter trinkt dieses Zeug.
Hat sie das früher mit in den Urlaub genommen? Ist sie davon so?
Nee, so schlimm nicht. Aber also wenn es jetzt nicht weit war, also zum Beispiel an die Ostsee oder sowas, dann schon.
Schon
ja, ja, mhm. ja. Und weil er musste ja irgendwie auch
am Leben gehalten werden.
Ich weiß gar nicht mehr, wie sie es gemacht hat, wenn wir im Libanon waren, ehrlich gesagt, weil da waren wir ja länger weg. Ich glaube, da hat sie es meiner Oma gegeben oder so. Und die hat das dann irgendwie ihnen gefüttert. Aber das ist so eins, was ich jetzt so spontan mit meiner Mutter verbinde.
Und mit deinem Vater?
Meeresfrüchte. Also alles, was mit Fisch, mit Krabben, mit Meeresigel zu tun
Meeresigel
hat.
Meeresigel hast du selbst mal geerntet,
ja,
sagt man.
Ja,
ne?
Habe ich mit meinem Vater zusammen. Ja.
Wie alt warst du da?
Oh Gott, ich glaube, da war ich schon ein bisschen älter, also vielleicht so Teenie-Phase irgendwas. Aber das, weißt du, irgendwann, kennst du das, wenn man dann irgendwann nicht mehr so richtig weiß, wie alt man war? Man weiß nur, man hat es gemacht, aber ich war auf jeden Fall schon, glaube ich, über 12, ja.
Wo leben Meeresigel, wenn man nicht drauf tritt? Also sie sind, wenn sie nicht am Boden liegen, haften sie an irgendwas?
Genau, also sie haften an Steinen, im Wasser. Mhm. Und das ist natürlich gefährlich, wenn du sie nicht siehst. Und deswegen hat man, also zumindest kenne ich das im Libanon, immer so Wasserschuhe an. Also schon allein, weil einfach das Meer dort oder auch die ganzen Strände aus großen Steinen bestehen, was viele ja nicht so toll finden. Die finden ja immer diese Karibikstrände toll, die gibt's dort auch. Aber ich finde eigentlich, und mein Vater auch, diese Steinstrände besser, weil sie erstens klarer sind und weil du den ganzen Sand nicht in der Hose hast. Und die sind an diesen Steinen dran, an diesen Felsen. Und dann musst du die wirklich mit einem starken Messer so
lösen
und aushebeln. Also das ist gar nicht so einfach. Also ich habe das nicht selbst gemacht, das hat dann schon mein Vater gemacht, aber ich war dabei und habe das gesehen.
Man muss die ja auch festhalten. Gibt es dann zusätzlich noch Handschuhe, die dich schützen? Oder
das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Ich denke schon, ja, weil du musst die ja, die sind ja ist ja total spitz, das tut ja höllisch weh. Also ja, ich glaube.
Und dann höhlt man sie aus oder was?
Nee, da ist ja, wenn du sie abmachst, hast du ja im Grunde eigentlich schon das Fleisch oder die Delikatesse vor dir. Da ist ja, eigentlich ist da so wenig Fleisch drin. Das ist so eine orangene Frucht oder orangenes Fleisch. Und so werden die auch serviert. Also im Grunde eigentlich frisch. Vom Felsen direkt auf den Teller, das ist natürlich immer das Beste. Oder du kannst es direkt, quasi, wenn du noch einen Löffel dabei hast, essen.
Das Essen morgens hat in eurer Küche stattgefunden. Mhm. Hattet ihr fürs Mittagessen oder fürs Abendessen so eine Art, so eine Essecke? Oder wo habt ihr zusammengesessen und habt gegessen?
Also Mittagessen habe ich ja meistens in der Schule, also in der Woche war es dann immer in der Kantine in der Schule oder Mensa. Mhm. Und abends, da haben wir einfach so einen Esstisch mitten im Wohnzimmer gehabt und da saß man dann. Und also ich bin schon damit groß geworden, dass man eben wirklich auch zusammensaß. Das finde ich heutzutage, ich weiß nicht mehr, wird das, glaube ich, viel zu wenig beachtet manchmal. Also mir ist das schon wichtig, oder ich mag es auch, zusammen zu sitzen. Und ich glaube, das ist auch wichtig für Kinder, für überhaupt ganze Familienbeziehungen. Ich glaube, dass das so ein bisschen verloren geht oder vielleicht auch bei manchen, dass sie dann einfach gar nicht mehr dieses Bewusstsein entwickeln, dass man auch, dass nicht jeder einzeln für sich ist, sondern dass man es lieber zusammen machen sollte, auch um sich auszutauschen oder einfach nur zusammen zu sein, wenn man sich sonst den ganzen Tag eigentlich gar nicht sieht.
Du bist ja ein Morgenmensch. Du bist morgens fit. Du bist auch jemand, der, ich glaube, du kannst auch morgens gut Sport machen.
Ja.
Ne? Wann frühstückst du dann oder lässt du das Frühstück ausfallen?
Also ich bin eigentlich so jemand, der, also nicht bewusst, aber dieses, was ja so ein Trend ist, dieses intermittierende Fasten. Also ich wusste noch nicht mal, dass es ein Trend ist, als ich es dann, weil ich es schon ewig gemacht habe. Also dass ich sozusagen irgendwann am Mittag eigentlich erst so richtig Hunger bekomme und dann eigentlich erst zum Mittag so richtig was esse. Aber ich liebe, also ich bin so ein großer Fan von Brunch und spätem Frühstück. Mhm. Also ich kann richtig gut um 13 Uhr noch Omelette essen.
Ja, natürlich. Ja,
also finde ich, ich kann das auch abends. Also ich habe da überhaupt kein Problem mit, weil manche verbinden da ja mit immer nur Frühstück.
Oh, Omelette finde ich geht immer. Ja.
Also ich kann aber auch um 10 habe ich alles schon gemacht, schon eine Fischmahlzeit essen, so schon so einen gebratenen Fisch. Das klingt schon echt komisch alles, ne? Aber ja.
Nein, eigentlich soll das sogar sehr gesund sein, morgens mit einem herzhaften Frühstück zu beginnen.
Ja, also herzhaft auf jeden Fall, ja. Ne?
Das ist ja, das muss ja für deinen Vater auf jeden Fall ein ziemlicher Clash gewesen sein, der Kulturen, aus dem Libanon zu kommen, Wärme, so eine bestimmte Art von Sinnlichkeit, bestimmte Gewürze, Gerüche, das Meer, das Weiche und dann nun ist Ost-Berlin, auch West-Berlin, also ich will da gar nicht so einen großen Unterschied machen, aber das muss ein ziemlich harter Cut gewesen sein. Und für deine Mutter möglicherweise ja auch, weil hat die libanesische Küche gelernt, haben die beide gekocht?
Ja, also sowohl meine Mutter als mein Vater kocht viel, also meine Mutter noch ein bisschen mehr vielleicht und die backt auch sehr gerne, aber mein Vater macht auch viel und lustigerweise, ich weiß gar nicht mehr, macht er manchmal viel mehr so deutsche Sachen als meine Mutter vielleicht. Meine Mutter ist dann eher so die manchmal die Rezepte meiner Oma rausholt und dann quasi für alle macht. Aber für meine Mutter war, glaube ich, alles natürlich damals, als sie das erste Mal da war, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 91, 92, als sie das erste Mal, das ist klar, nach der Wende in den Libanon mit mir dann auch, es war auch mein erstes Mal, dann geflogen ist und ich glaube, das war so ein Kulturclash oder überhaupt so alles zusammen, aber diese Menschen, also da rede ich jetzt gar nicht nur von meiner Familie, sondern auch wirklich alle Libanesinnen, ich pauschalisiere jetzt mal ganz einfach, aber es ist wirklich bis heute auch so und auch die Erfahrung, die viele, die ich kenne, die also Freunde, die dort waren, gemacht haben, dass Libanesen, Libanesinnen einfach auch eine Gastfreundlichkeit haben, die nehmen dich einfach wirklich ein, die nehmen dich mit, du wirst überall eingeladen, aber ich meine, das kennt man auch aus vielen anderen Ländern, wo es einfach so eine Herzlichkeit gibt und auch eine Unvoreingenommenheit vor Menschen aus anderen Ländern, also man ist ja eher froh, dass mal jemand von woanders kam. Und für meine Mutter zum Beispiel, das habe ich sie irgendwann auch mal gefragt, wie das noch vor der Wende war, wie sie sich eigentlich gefühlt hat, zum Beispiel auch, als sie meinen Vater kennenlernte oder überhaupt, weil sie hat ja auch in Leipzig studiert und Leipzig war ja voller internationaler Studenten auch. Also die waren natürlich alle aus irgendwelchen sozialistischen Ländern oder sowas, weiß ich, Vietnam oder Kuba und so weiter. Aber trotzdem waren die da. Und sie hat mir dann immer gesagt, dass sie, aber auch viele andere das ganz toll fanden, weil du ja während der DDR nicht rauskamst oder zumindest nur in gewisse Länder. Und so hattest du das Gefühl, über diese Menschen in die Welt rauszukommen. Und es war schon so ein Gefühl auch der Freiheit, ne? Also, weil die natürlich dann über ihr Land erzählt haben, gekocht haben, die Gerichte. Ich meine, über Essen kannst du ja so viel Kultur entdecken. Und ich meine, warum funktionieren denn auch internationale oder warum funktioniert internationale Küche so gut? Also wir haben ja, Berlin ist ja voll mit allem. Und das macht ja auch Spaß, weil du eben darüber eben die entsprechende Kultur kennenlernst. Ich weiß auch gar nicht, wie das ist, wenn man da so dagegen ist, also gegen dieses Kennenlernen von anderen Kulturen. Ich kann das gar nicht, ich verstehe es gar nicht, wie man sozusagen das gar nicht mögen kann, dieses seine eigene Welt nicht größer zu machen, das verstehe ich nicht. Weil mir geht es so, dass ich durch diese verschiedenen Menschen, Kulturen, die ich ja dann kennenlerne und darüber ja dann auch diese Länder, die dann, sag ich mal, von wo sie kommen oder irgendwie ein Teil davon sind, das ist doch fast toll.
Total, ja, absolut.
Werbung.
Schlau sein kann je nach Alter etwas ganz Unterschiedliches bedeuten. Heute sind für mich Menschen intelligent, die einen Impfstoff erfinden oder Konflikte zwischen Staaten deeskalieren. Früher aber, als ich ein Kind war, hatte Intelligenz oder Klugsein etwas zu tun mit guten Klassenarbeiten oder Strategien, mit denen man mehr Taschengeld bekam oder abends länger wach bleiben durfte. Der leuchtende Stern in meinem ganz persönlichen Intelligenzkosmos hieß Ruth, hatte rote Haare und eine sehr strenge Mutter. Ruth schrieb ausschließlich Einsen, vielleicht meine Zwei, und schien Wissen magnetisch anzuziehen. Dabei war sie trotzdem recht lustig, ne, als wäre das ein Widerspruch, hing mit den interessanteren Mädchen ab und ließ uns immer wieder auch abschreiben. Danke nochmal im Nachhinein. Heute leitet Ruth bestimmt ein DAX-Unternehmen. Vielleicht lernte sie auch einen Surflehrer kennen, mit dem sie jetzt auf Maui oder auf Rügen eine Strandbar führt. Wer weiß. Ruth war die Klügste. Damals im Landschulheim dachten sich unsere Lehrerinnen eine Art Quiz für die Abende aus. Gar keine schlechte Idee, um sich wenigstens minimal unterhalten zu fühlen, ohne Fernseher. Und ganz by the way, ein bisschen was zu lernen. Am Tag vor der Heimreise wurden die Punkte zusammengezählt und es wunderte sicherlich niemanden, dass es Ruth war, deren Name da mit Kreide ganz oben an der Tafel stand. Sie bekam ein Buch und sie durfte sich aus einer Kiste mit verschiedenen Chips und Süßigkeiten so viel herausnehmen, wie sie mit einer Hand halten konnte. Naja, besser als nix. Und was tat Ruth? Sie nahm sich eine dieser armlangen Lakritzstangen und fädelte endlos viele kleine Salzbrezeln darauf auf. Die Tüte war anschließend fast leer. Dazu griff sie noch irgendeinen Schokoriegel, egal. Aber was wir wohl alle beeindruckt an diesem Abend dachten, denkt nach, ob es nicht noch eine bessere Lösung geben könnte. Ruth hat sie an diesem Abend gefunden. Wir alle wären sicherlich nicht so klug gewesen. Immer, wirklich jedes Mal, wenn ich heute diese Brezeln sehe, muss ich ganz kurz an damals denken. Auch als ich sie im Sortiment von DM Bio entdeckte, glutenfrei, dies nur zur Info. Mir ist, wenn ich ehrlich bin, viel wichtiger, dass sie mit Schokolade überzogen sind und sehr lecker schmecken. Wenn mir selbst etwas schmeckt, dann checke ich oft nochmal zur Sicherheit die Bewertungen der DM Bio Kundinnen und Kunden, damit ich auch alles bedenke, bevor ich es Ihnen und euch ans Herz lege. Aber auch da, zahlreiche Daumen hoch für die DM Bio Mini Schokobrezeln mit Hafermehl. Von Vollmilchschokolade umhüllt. Lass uns ein paar Stationen der libanesischen Küche. Ich hoffe, dass du mitgehst. Okay, Hummus oder Hummus, wie wir gelernt haben. Falafel kennen wir, ist klar. Shawarma ist den meisten auch bekannt. Fleisch an einem Drehspieß. Ne?
Ja. So. Aber das sind alles Fastfood-Gerichte, ne? Darfst du nicht vergessen.
Tabouleh ja. Ist dieser Petersiliensalat, genau. Von dem du gesprochen hast. Dann gibt es diese Auberginenpaste, die wie richtig ausgesprochen wird?
Baba Ghanoush.
Okay, und Mutabal, sagt ihr das auch?
Mutabal, ja.
Mutabal.
Mutabal ist also eine Paprikapaste.
Ah, okay.
Ja.
Fattoush?
Ja, Fattoush, das ist mein Lieblingssalat.
Was ist das für ein Salat?
Es ist eigentlich ganz einfach. Es ist ein Salat mit geschnittenen Salatblättern, mit geschnittenen Radieschen, manche machen auch grüne Paprika rein, aber was da unbedingt eigentlich mit reingehört, und das gibt's halt hier nicht in Deutschland, diese Pflanze, offenbar hat mir meine Mutter mal gesagt, Portulak. Ich weiß nicht, hast du vielleicht schon mal gehört?
Ja.
Aber das ist jetzt hier nicht so üblich, das irgendwo zu finden. Und klar kannst du das auf dem Balkon irgendwie anpflanzen und vielleicht funktioniert das dann. Aber das hat einen sehr säuerlichen Geschmack und das kommt damit rein.
Mhm.
Und auch ein bisschen Minze, glaube ich. Und das Wichtigste ist aber das Dressing. Und das besteht eben aus Granatapfelsirup. Ja.
Lecker.
Ja, das ist sehr. Und dann auch noch eigentlich, was das ausmacht, diesen Salat, geröstetes Brot. Und die dann so, also dieses libanesische Fladenbrot, das wird dann entweder, manche frittieren das ist eher so das Übliche. Wenn es aber schnell gehen muss, kannst du es in den Ofen legen, dann wird das hart und dann zerbröselst du das über diesen Salat. Das ist ziemlich, ziemlich lecker. Ja.
Okay. Und dann habe ich noch was gefunden, was auch sehr lecker klingt. Hähnchen Kibbe.
Also Kibbe ist so. Also es gibt's mit Hähnchen wahrscheinlich, Hähnchenfleisch, aber es ist eigentlich eher meistens Rindfleisch, Hackfleisch. Und Kibbeh kann alles sein. Das gibt's als so Kugel, wie so eine Kugel, wo dann innen drin eine Füllung drin ist aus Pinienkerne, Walnüssen, Zwiebeln und auch nochmal das Hackfleisch, weil also es, und die gibt's aber auch als wie so eine Art Pizza. Also du kannst aus diesem, also Kimbeh gibt's verschiedene Arten, das anzurichten oder zu machen. Es ist einfach alles furchtbar lecker und dann gibt's meistens dazu Joghurt und dann ja, das ist auch sehr, also wenn du die als Kugel machst, sind die auch sehr aufwendig, weil du das natürlich immer diese, ne, du musst das halt so formen und dann muss dieses Hackfleischzeug da rein und zusammen machen. Also das habe ich aber mit meiner Tante vor ein paar Jahren mal eine Weile gemacht. Das Schöne ist dann, du machst das dann stundenlang und hast dann aber auch eine ganze Menge und kannst das dann einfrieren.
Ach so.
Das ist okay. Natürlich das Schöne auch bei dieser, oder generell, so wie ich es auch kenne dort. Du machst viel und es dauert, aber dann hast du echt eine Masse und machst das also in den Frierschrank und kannst das dann immer gut schnell auftauen und zubereiten.
Würde ich jetzt zu dir nach Hause kommen?
Ja.
Hast du einen Gefrierschrank?
Ja, der ist nur leider zu klein für sowas.
Da sind dann nur einfach oder drei Fächer?
Es sind schon drei, aber...
Was ist da drin?
Fisch, ganz viel Fisch. Ja.
Du sagst das so ertappt.
Nein, aber ja, weil man soll ja eigentlich auch nicht mehr so viel Fisch essen. Aber also wenn ich auf was nicht verzichten kann, ist es, glaube ich, Fisch. Also ich kann sehr gut auf Fleisch verzichten, aber Fisch, ich liebe Lachs. Also ich bin halt auch, wie man merkt, so ein Sushi-Fan und... Das ist, glaube ich, auch so diese Verbindung zum Libanon. Ich sage immer, mein Vater ist im Wasser geboren und ich irgendwie mit
Wer sagt dazu. Das vor allen Dingen, dass er im Wasser geboren wurde, habe ich irgendwo gelesen, nein?
Naja, also, weil er eben auch, weil er mit diesem Meer groß geworden ist. Mein Vater hat seine, ich glaube, bis er dann sozusagen nach Deutschland gekommen ist, war er in seiner Freizeit nur am Meer. Und mein Vater sagt auch immer so Spaß, er sah aus wie so eine Lederhaut, weil er einfach so tief gebräunt war und weil er den ganzen Tag am Meer war und geangelt hat oder eben einfach da die Zeit verbracht hat und weil es einfach auch schön ist. Das ist natürlich auch was, hast ja auch viel Freunde, Soziales, ne, und es macht einfach alles viel mehr Spaß am Meer.
Also dann würde ich deinen Kühlschrank öffnen und ich würde diese drei Fächer sehen und sie wären voller Fisch. Wie würdest du mir deine Küche ansonsten beschreiben?
Also was in meiner Küche auf jeden Fall nie fehlen darf, weil ich das Gefühl an alles mache, ist Sumak oder Sumak, also auf Hocharabisch. Das ist ein Gewürz, was, glaube ich, auch die türkische Küche kennt. Also wenn man das sich anschaut, dann sieht das so auberginefarbig aus, violett fast. Und ist so grob geschrotetes Pulver aus Essigbrotbaum, jetzt verwechselt. Jedes Mal verwechsel ich das. Das ist so ein Baum, wo es diese schwarzen Schoten hat und die werden getrocknet und dann zermahlen und daraus ist dieses Pulver. Und das hat so einen essigartigen Geschmack und das auf Ei, auf Omelette, auf Fisch, auf eigentlich alles kannst du das machen, weil das gibt dem einfach so einen säuerlichen, essigartigen Geschmack. Und
den du offenbar magst.
Ja.
In deiner Küche, wie groß ist die ungefähr? Das hier sind vielleicht...
Was ist denn das hier?
9 oder 10 Quadratmeter.
Ja, so in dem Dreh. Also
nicht, eine kleine Küche.
Ja, also nicht größer als das hier, genau.
Mit einem kleinen Tisch an den...
Naja, wir haben so, weil wir im Dachgeschoss wohnen, ist das im Grunde dieses klassische amerikanische...
mit Küche.
Wohnzimmer, was ich eigentlich hasse, weil ich bin halt so ein Altbaukind, wo du dann wirklich die Küche hast, die kannst du zuschließen.
Gehört
und
so.
Genau, und dann... ich weiß noch, dass als wir da hingezogen sind, meine Mutter dann erst meinte, ja, dann kommt ja der ganze Geruch in die Wohnzimmer. Und ja, da hat sie ja natürlich recht. Und deswegen mag ich sowas eigentlich auch nicht so. Aber es geht.
Also auch keine Dunstabzugshaube.
Doch, das habe ich alles, Gott sei Dank. Und auch Fenster, die man sozusagen tausendfach öffnen kann und Durchzug und alles sowas. Aber mir ist schon mehrfach der Brandmelder angegangen, weil ich irgendwelche verbrannten Quarkhäulchen gemacht habe. Und die natürlich dann da irgendwie losgegangen sind, ja.
Naja. Was in deiner Küche auf jeden Fall zu finden ist, sind alte DDR-Haushaltsgeräte. Ja. Denn du wirst nicht müde, wie eine gute Botschafterin des Vergangenen darüber zu sprechen.
Ja.
Und wie zum Beispiel deine Tante aus Leipzig, deine Verstorbene, muss dir irgendwie eine ganze Menge vermacht haben. Was zum Beispiel?
Naja, das, was ich auch schon echt, glaube ich, mehrfach erzählt habe, aber das Ding funktioniert einfach immer noch super. Es ist 40 Jahre alt, der RG5 Komet Handmixer in Beige. In so einem richtigen DDR-Beige. Der funktioniert immer noch als wäre er frisch gekauft und der ist wirklich 40 Jahre alt. Also den hat meine Tante noch benutzt aus den 70ern irgendwas.
Ja. Hast du auch ein Gloria Handrührgerät?
Nee, das habe ich nicht.
Aber du kennst es.
Es sagt mir was, aber ich habe jetzt...
Du wirst es erkennen, wenn du es siehst. Bestimmt. Selbst ich kannte das. Und dann gibt es noch einen, sieht aus wie so ein Smoothie-Maker in schön. Also heute würdest du den wahrscheinlich bei so Manufaktum, würde man sagen, oh, das ist aber toll und so. So ein bisschen Retro-Design. Der Lebensmittelzerkleinerer Multiboy.
Ja, ja, ja.
Ja. Und ich habe mir mal so eine ganze Galerie ich habe mich damit beschäftigt und auch gesehen, in der Zeit, in der diese Sachen entworfen wurden, natürlich, in den 60er und 70er Jahren, war das Design ja generell, also für heutige Augen und für meinen Geschmack, das sehen Menschen natürlich auch sehr unterschiedlich, aber die Sachen sehen toll aus.
Ja,
ja, die sind
ja
teilweise so reduziert, da gibt es auch nicht diesen ganzen Digitalkram, sondern das sind schöne Formen und
ohne Schnickschnack und
richtig, das ist relativ reduziert. Und dann habe ich mich gefragt, wieso halten diese Sachen so lange? Ich meine, viele von uns werden noch irgendwie von ihren Tanten oder Onkeln, und bei manchen Sachen hofft man ja darauf, dass sie kaputt gehen, damit man sie ersetzen kann, wenn man irgendwie was Schöneres, Kleineres, Leiseres oder so haben möchte. Aber es gibt so bestimmte Geräte, die einfach sehr lange halten. Dazu gehören diese ehemaligen DDR-Geräte. Mhm. Damals waren die Betriebe gesetzlich dazu verpflichtet, dass die Geräte, die hergestellt wurden, eine Mindestlebensdauer hatten. Also das war richtig gesetzlich verankert.
Wie lange?
10 Jahre, und das wurde erhöht auf 12 Jahre. Mhm. Und da ging es dann natürlich darum, wie häufig wurden die Sachen genutzt. Aber es gibt zum Beispiel die Scharfensteiner Kühlgeräte, von denen vielleicht in dem einen oder anderen Haushalt, der uns jetzt zuhört, noch der ein oder andere Kühlschrank brummt, die es wirklich sehr, sehr lange gemacht haben und die auch europaweit vertrieben wurden in Deutschland, unter anderem durch das Versandhaus Quelle. Mhm. Aber dort wurden sie dann irgendwann wieder aus dem Programm genommen, vordergründig, weil es darum ging, Geräte zu nutzen, die etwas weniger Strom, aber eigentlich natürlich.
Nicht, weil sie zu lange halten.
Das ist der Punkt.
Ja.
Denn das ist natürlich auch interessant. Denn im Sinne der Wirtschaftlichkeit, des Verkaufens, des Kapitalismus ist es natürlich was, warum sollen die Sachen lange halten? Und wir haben uns auch dran gewöhnt. Ich kann mich auch nicht frei davon machen, dass ich mich freue über ein neues Smartphone, obwohl es eigentlich noch gar nicht nötig wäre. Ne? Mhm. So nach 3 oder 4 Jahren ist die Technik, ja mein Gott, eine etwas bessere Kamera.
Gut, beim Smartphone würde ich es vielleicht noch irgendwie, ich sag mal, verstehen, weil, wie gesagt, Kamera etc. Aber eigentlich, wenn ich mir überlege, ich hatte auch zeitlang mal, da hatte ich ein Smartphone, aber ich habe mir trotzdem so ein altes Klapphandy gekauft, weil mich das einfach immer genervt hat, dass der Akku so schnell weg war. Und dann habe ich das quasi als Zweithandy gehabt, und das Ding hat da der Akku, glaube ich, also mindestens eine Woche gehalten.
Mhm. Es gibt
früher eigentlich auch. Ne?
Und ein weiterer Aspekt war also nicht nur diese geplante Obsoleszenz. Also das heißt, man rechnet damit, Hersteller und muss man sowas gendern, Hersteller und Herstellerinnen rechnen damit, dass die Dinge nach einer gewissen Zeit kaputt gehen. Mhm. Damit die Leute sich neue Produkte kaufen. Was natürlich im Sinne der Ressourcenschonung und der des Müll, also es ist eigentlich nur Quatsch. Es ist wirklich nur Quatsch. Der Westen hat auch stärker auf die Entwicklung von Kunststoffen gesetzt, und aufgrund gewisser Ressourcenmangel, das finde ich auch ganz interessant, hat die DDR das eher nicht getan und weiter auf Metall gesetzt. Mhm. Was aber auch dazu führte, dass die Geräte einfach eine längere Haltbarkeit hatten und haben. Also vielleicht kann man sich dahingehend wieder mal ein bisschen zurückorientieren und sich daran orientieren. Das ist
auch generell vielleicht, also wir sind ja gewöhnt an Masse, an Vielfalt, an, wir gehen in die Kaufhalle und wir haben einfach eine Masse an Lebensmittel da. Und das ist natürlich das, was ich von meiner Familie und aus dieser Prägung oder Sozialisierung natürlich mitgenommen habe, dass man einfach daran gewöhnt war, dass man eben nicht alles hatte. Und ich glaube, das ist das, was wir verlernt haben, natürlich durch diese Masse an, was wir halt einfach...
Angebot, Vielfalt.
Angebot, genau,
klar.
Vielfalt. Und was ja auch schön ist, natürlich, klar, keiner hat Probleme, wenn er irgendwie eine riesen Auswahl hat. Aber gerade wenn es eben jetzt um diese ganzen Themen geht, Ressourcenschonung, Klimawandel etc., dann finde ich eigentlich, und das finde ich eigentlich schön, wenn man das mal wieder trotzdem auch hervorholt, was zum Beispiel während der DDR-Zeit, weil das ja genau das Thema war, man hatte eben nicht viel und man hat mit dem, was man hatte, eben auch alles hinbekommen. Also, und man hat natürlich versucht, alles, was schnell mal kaputt ging oder doch mal kaputt ging, dann hat man eben das repariert. Also man hat es nicht weggeschmissen, sondern man hat es repariert oder genäht oder was
total,
ich was.
Absolut.
Nylonstrumpf, keine Ahnung, und so ein Kram, wo du denkst, da würdest du heute dir gleich einfach mal 5 als Ersatz kaufen. Und ich meine, meine Mutter ist das beste Beispiel, die ist, ich kenne die nicht anders, die läuft immer mit Jutebeutel rum, seitdem ich sie kenne. Und das war schon, das ist ja eigentlich noch der größte Gag auch im Libanon immer gewesen, weil Libanon zum Beispiel eher nicht so klimafreundlich ist und jetzt mittlerweile auch, also da machen die schon echt viel, aber ich sag mal so 90er Jahre und dann 2000er hast du einfach, wenn du da irgendwie einkaufen warst, immer einen Haufen, also ich sag mal 2 Sachen wurden in eine Plastiktüte gemacht und dann hattest du irgendwie 20 Plastiktüten.
Das ist in vielen Ländern immer noch
genau,
so.
Das ist,
auch in vielen türkischen Supermärkten.
Ja, ja, oder? genau. Und auch in Amerika teilweise noch und so weiter. Und meine Mutter, also wirklich, seit ich sie kenne und wie gesagt, hat die sich dann da immer hingestellt ans Ende der Kasse, hat die da alle weggescheucht, hat gesagt, nee, hier, Jutebeutel, also wirklich 5 Stück hatte die da mit und hat das dann alles da reingemacht, weil die es von vornherein immer furchtbar fand, dass wir diese Plastikbeutel hatten. Ja, das liegt da dann alles rum und ist nicht gut. Und also das fand ich irgendwie, also ich fand es damals natürlich immer lustig und hab's irgendwie einfach so weggesteckt als Kind, aber mittlerweile sehe ich das ja total ein. Und ich bin ja genauso. Also ich laufe auch immer mit irgendeinem Beutel noch in meiner Tasche rum, weil ich könnte ja doch mal schnell mal was einkaufen und bloß keine Plastikbeutel mitnehmen. Ne? Also ja.
Deine Mutter wäre auch sehr stolz, du hast ganz klar Kaufhalle gesagt und nicht Supermarkt.
Ja, aber das ist so meine Ostsozialisierung und ich bin auch stolz darauf und ich versuche es auch weiter. Ich sage auch Plaste, ich sage Bräuler, so.
Schrippe.
Ja, genau. Also das, ich meine, das könnte mir auch völlig egal sein und es ist jetzt auch nicht so, dass die da so drauf geachtet haben, aber ich finde, sowas kann man auch weitertragen. Das gehört einfach zur Identität auch dazu.
Dreimal wird es Toaster Weil live on stage, also auf einer Bühne geben und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr dabei wärt, wenn sie dabei wären. Und apropos dabei, mit dabei sind die tollsten Gäste, die man sich vorstellen kann. In Berlin am 27. Mai sind das Laura Larsson und Linda Zabakis. In Köln am 14. Juni Annette Frier und Martin Rütter. Und in Hamburg am 24. Juni Guido Maria Kretschmer und Micky Beisenherz. Die Daten und die Karten findet ihr unter bettinarust.de.
So, jetzt kriegst du hier den etwas verspätet. Der ist ein bisschen schwer. Du musst mal gucken. Der gelbe Topf. Und ich bitte dich nach und nach.
Ein schöner gelber Topf.
Ja, der ist sehr schön. Das ist ein tolles, so ein giftiges Gelb ist das, ne? Nicht so ein Sonnengelb. Zieh mal bitte den ersten Begriff. Was steht drauf?
Küchenpapier.
Bist du jemand, der, es gibt so 2 Schulen. Es gibt die Leute, die sagen, brauche ich überhaupt gar nicht. Ich habe so Lappen, wenn ich irgendwas abwischen muss. Und es gibt Leute, die sagen, ohne Küchenpapier könnte ich nicht.
Also du meinst jetzt diese Wischweg-Dinger, ne?
Ja, diese Krepppapier.
Genau. Nee, ich benutze die nie. Das ist lustig, weil mein Partner, der ist aus West-Berlin und das ist der Einzige, der die einkauft. Ich kaufe die gar nicht, weil ich die einfach irgendwie nicht verstehe. Ich weiß nicht, wenn ich irgendwas wegwische, dann nehme ich einfach einen Wischlappen und sprühe da irgendwas voll, also ein. Und dann natürlich, wenn jetzt irgendwas so ekliges, fettiges und ich will das jetzt nicht am Lappen haben, weil den muss ich ja dann auch waschen. Aber ich glaube, das ist schon so ein bisschen diese
Wegwerf-Mentalität
oder eben auch nicht. Also, dass man sozusagen versucht zu sparen. Ich bin, also bei mir in meinem Haus, also in meinem Elternhaus gab es das nicht, nee.
Gut.
Hausmittel.
Also ich meine deine Mutter als studierte Pharmaingenieurin. Ja. Nein, was ist es?
Diplom-Ingenieurin.
Ja. Naja, also das geht ja schon in diese Richtung, dass man, also du im Grunde brauchst du, es müsste uns allen klar sein, wir brauchen außer Essig eigentlich gar keine Reinigungsmittel. Also wir könnten diesen ganzen Plastikkram uns schenken. Also es gibt vielleicht noch, weiß ich nicht, irgendein Scheuer, aber selbst das kann man wahrscheinlich mit so einem weißen Stein, der Öko ist, das kriegt man irgendwie alles hin, wenn man das möchte. Bei Essig scheuen die meisten Menschen, weil sie das Gefühl haben, dass der Geruch so unangenehm ist.
Aber das ist das Hausmittel meiner Mutter. Mhm. Also ich weiß nur, letztes Mal kam sie irgendwie zu mir nach Hause und hat den Kühlschrank gesehen und meinte, willst du nicht mal wieder mal so ein bisschen Essig mal sauber machen? Ich dachte so, oh, Mutti, ich habe keine Zeit. Aber ja, doch, also das...
Man kriegt damit Kalkflecken weg, man kriegt damit die Fenster. Also das ist, du kannst alles mit Essig sauber machen, man kann sich das durchlesen im Netz.
Ja, auch relativ
es verschlägt total schnell. Also, ja. Also das ist nicht
für die Haare Ding. Übrigens auch super.
Für die Haare ist es super, für den Darm ist es super, wenn man Apfelessig trinkt.
Hast du das schon mal gemacht?
Ich mache das jetzt jeden Morgen.
Echt?
Das ist auch wichtig, weil es auch dir hilft, damit der Glukoseanstieg nicht so stark ist, wenn du was isst.
Ich habe das mal probiert und ich habe so einen Sodbrennen davon bekommen. Vielleicht habe ich es auch zu unverdünnt.
Genau. Also was ich mache ist, man kann es sich ja auch im Netz durchlesen und dann eben auch gucken, was einem gut tut. Ich mache es mit warmem Wasser und auch wirklich nur einen Esslöffel, den ich 1:5 vielleicht verdünne, so dass man nicht zu viel Wasser, nicht dass man zu viel runterschlucken muss. Und ich mache es mit dem Strohhalm, mit dem Glasstrohhalm, weil die Säure nicht unbedingt an die Zähne kommen muss, wenn man das jeden Tag macht. Ne? Und danach gleich noch ein bisschen Tomatenmark hinterher mit einem Schuss Leinöl. Das ist im Moment die Qual, die ich mir antue.
Wow.
Und das ist irre. Also das ist wirklich, glaube ich, sehr gesund. Und ich freue mich immer, wenn ich das hinter mir habe, sagen wir es mal so.
Na, Hauptsache, es bringt was, wenn du was merkst.
Und ich will vor allen Dingen noch dem Essig noch eine letzte Huldigung hinterherwerfen. Viele Leute, hat das nichts mit Essen zu tun, natürlich nicht, oder nur indirekt, weil gleich wird es mal ganz kurz eklig, benutzen ja auch Weichspüler für ihre Wäsche. Und Weichspüler werden größtenteils noch aus Schlachtabfällen, aus Fleischabfällen hergestellt. Das glaubt man gar nicht, aber es ist so. Es ist auch keine Mär oder so. Und um weiche Wäsche zu bekommen, auch da einen Schuss Essig ins Weichspülerfach. Kein Balsamico-Essig, bitte. Also einen ganz normalen Haushaltsessig. Und auch da der Geruch ist sofort, verfliegt sofort, ist auch, glaube ich, gar nicht mehr spülbar. Und die Wäsche wird sehr, sehr weich. Und es ist gut gegen Kalk und gegen Bakterien in der Maschine.
Okay, das war jetzt echt ein toller Service für mich. Also das wusste ich zum Beispiel noch nicht.
Ja, okay, gut. Das war das. Und der nächste, nochmal einen, genau.
Essenszeiten.
Ja, lass uns die Essenszeiten nehmen. Ja. Gibt es bei dir eine Zeit, nach der du nicht mehr Abendbrot essen möchtest beispielsweise?
Ja, das ist wahrscheinlich auch so diesem Fastengedanken, ich sag mal, den ich eigentlich gar nicht habe, sondern eher unterbewusst, dass ich eigentlich so nach 20 Uhr ist mir das, also eigentlich schon ab 19 Uhr ist mir das zu spät, weil ich dann auch nicht mehr richtig schlafen kann, wenn ich so einen vollen Magen habe. Und vor allen Dingen, wenn es dann noch irgendwie was sehr Schweres war, was ich eigentlich auch immer nicht versuche, sondern eher was Leichtes am Abend. Aber naja, gut, man hält sich ja auch nicht immer dran. Außer ich, wie jetzt gerade, esse ich dann Nudeln mit Gorgonzola-Soße, dann schlafe ich die ganze Nacht nicht. Aber das ist dann auch egal.
Das ist dann auch egal, genau. Das war's, du kannst die Zettel irgendwie auf den Boden oder daneben legen. Jetzt kommen wir schon zu entweder oder. Magst du rote Beete?
Ja.
Rosenkohl?
Ja.
Grünkohl?
Ja.
Rotkohl?
Ja.
Aal?
Ja.
Kapern?
Ja, Königsberger Klopse.
Na klar, Königsberger Klopse, ja, natürlich.
Total.
Hallo. Gurken? Natürlich Spreewaldgurken.
Ja.
Hast du Gurken zu Hause? Sind die immer in deinem Kühlschrank?
Also manchmal habe ich diese kleinen Cornichons, wie die heißen, meine Oma macht immer ganz oft diese Beamtenstippe. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Nein.
Das ist, glaube ich, so ein Berliner Ding. Das ist quasi Hackfleisch gebraten mit Tomatenmark und Gewürzgurken. Das ist so ein arme Leute-Essen, glaube ich. Oder einfach mit Reste essen. Und dann hast du dazu noch einfach den Rest der Kartoffeln, die noch übrig geblieben sind, so ungefähr. Und da brauchst du halt diese Cornichons. Und
lecker.
Die finde ich, das ist sehr lecker. Mache ich manchmal sehr schnell.
Weil die auch so ein bisschen knackig sind.
Ja,
ne? Weil es gibt ja auch Leute, die weiche Gurken mögen. Es gibt Menschen, die ums Verrecken nicht runterkriegen. Ja. Gut, Fenchel.
Ja.
Austern.
Ja. Wenn du mich Meeresfrüchte fragst, dann ist nur ja.
Rosinen.
Ah, nee. Also, wo ich sie manchmal nur nehme und wo ich es lecker finde, ist tatsächlich in herzhaften Gerichten. Ich mache manchmal gern so einen Couscous-Salat mit Feta und Zucchini, angebratenen Zucchini und dann so ein paar, also dosiert Rosinen. Das ist echt lecker, weil das dann so eine Mischung aus Salz, Säure, Süß ist.
So, und jetzt kommen wir zu einer schnellen Entweder-Oder-Abschlussrunde. Sushi oder Fondue? Ach, natürlich Sushi. Sagst du Sushi. Ja. Wasser oder Saft?
Wasser.
Mit oder ohne Kohlensäure?
Mit.
Erdbeeren oder Himbeeren?
Erdbeeren.
Joghurt oder Pudding?
Joghurt.
Schokolade oder Chips?
Schokolade.
Fleisch oder Fisch?
Fisch.
Hotdog oder Döner?
Döner.
Falafel oder Burger?
Burger.
Bitter oder sauer?
Oh, sauer.
Süßes oder salziges Popcorn?
Süßes.
Apfel oder Birne?
Apfel.
Gar kein Alkohol, ne? Gin oder Wodka ist...
Also ich habe in meiner Jugend viel gebechert. Also nur damit mal das hier ausgeräumt ist, dass ich jetzt irgendwie noch nie Alkohol getrunken habe. Nein, ich war auch schon ordentlich betrunken und alles. Aber ich meine, Alkohol ist auch ein Gift und ich rauche auch nicht. Und es ist nur irgendwie heutzutage schwer zu erklären, wenn man nicht Alkohol trinkt. Wenn man dann immer gefragt wird, bist du schwanger? Hast du irgendwie ein Alkoholproblem? Bist du religiös? Und so. Ich denke so, nein, ich trinke es einfach nicht, weil es auch Gift ist für den Körper. Ich trinke mal mittlerweile, ich mag es auch nicht mehr so, muss ich gestehen. Ich habe früher echt viel Bier getrunken und gerade so Diesel, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das war so ein Cola-Bier-Mix-Getränk, Sternburger.
Gott.
Ja, genau. Und damit haben wir uns betrunken in meiner Schulzeit.
Und trotzdem ist was aus dir geworden. Genau.
Ich war auch gerne in Absinth-Bars, finde ich super.
Holy shit, ja, das habe ich noch nie getrunken.
Das musst du mal, in Berlin gibt es ja da
wobei diese Welle so aufgehört, es gab ja so vor 10, 15 Jahren war Absinth plötzlich.
Ja, das war
so
dann meine Zeit, genau. Genau. Also
was macht Absinth anders als andere Alkohol?
Weil das, also für mich schmeckt es wie Hustensaft. Ich finde es mega geil. Ich mag halt Hustensaft.
Das magst du dabei?
Ja, ich finde,
Und ist die Wirkung?
Und dieses Zelebrieren, weißt du, mit diesem Würfelzucker und anbrennen und dann lässt du den da drin fallen, dann musst du das so ächzen, weißt du.
Sag mal, wow, okay.
Ja, ich war auch mal so drauf.
Aber die Wirkung ist jetzt wie die eines ganz normalen Schnapses oder wie?
Also es haut schon rein, also ich meine, also...
Mehr als andere.
Ja, ich weiß nicht, wie viel, das hat doch enorm 4%, also ich weiß jetzt nicht, wie viel Schnaps und ob das jetzt mehr ist, muss ich gestehen. Ich bin ja auch, als ich noch zur... Das war auch zur Abi-Zeit, da haben wir eine Skifahrt gemacht im Sportkurs und da habe ich tatsächlich, ich weiß nicht, wie blöd ich da gewesen bin, mal unverdünnt Stroh 80 getrunken. Kennst du das?
Strohrum. Das ist so eine Flasche, die sieht aus wie eine Wärmflasche, die ist so.
Also gibt's in Österreich Stroh 80, benutzt eigentlich nur zum Flambieren und so Bekloppte wie wir damals mit 17, 18 haben das dann einfach mal zur Mutprobe vielleicht noch ein bisschen Orangensaft drin getrunken. Oh. Furchtbar, ich meine 80%, ne? Das war echt dumm, aber gut. Aus mir ist ja trotzdem was geworden, genau. Aber heutzutage, also ich trinke, wenn dann mal Alkohol, so wenn meine Oma Geburtstag hat, also so zum Geburtstag mal.
Eierlikör oder was trinken?
Nee, bei uns gibt's, meine Oma ist richtig gut, also die ist so eine echt gute, wie sagt man, so Sommelier, also die kennt sich richtig mit Wein aus. Deswegen kann ich schon Wein, trotz dessen, dass ich ihn nicht mehr so viel trinke, guten von schlechten unterscheiden.
Okay, ja. Gut. Kartoffeln oder Nudeln?
Früher Nudeln, jetzt Kartoffeln.
Nudeln oder Reis?
Es ist
Kartoffeln
schwierig.
Oder Nudeln?
Da eher Kartoffeln.
Okay.
Aber gut, als Kind habe ich lieber Nudeln gegessen, aber heutzutage eher Kartoffeln. Gerade Süßkartoffeln vor allen Dingen.
Lecker, aber das sind ja keine Kartoffeln.
Na ja, aber sie heißen so.
Genau, sie heißen so. Also insofern, ich glaube, du bist frei. Und mich würde interessieren, wenn du ein schönes Essen in einem Restaurant beschließt. Tust du es auf welche Art? Also würdest du dich zu einem Kräuterschnaps überreden lassen? Würdest du gerne noch ein bisschen Käse essen oder was Süßes bestellen?
Und zum Schluss das Dessert.
Als Ende, Käse, ich bin nicht so der Käse-Fan, dann würde ich eher ein richtig tolles Schoko oder whatever Dessert essen, ja. Und da kann sonst was mit rohem Ei und es ist mir völlig egal.
Okay, ich danke dir sehr, dass du hier warst und uns ein bisschen auch mit in den Libanon genommen hast. Ich habe etwas von dir gelernt heute. Ich werde auf jeden Fall diese Quarkröllchen heißen die?
Keulchen.
Keulchen, Quarkkeulchen ausprobieren und dir dann auch sagen.
Ich schicke dir gerne das Rezept.
Ja, bitte. Tschüss.
Tschüss.
Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.